Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, die kirchliche Tradition hat für die großen Kirchenlehrer verschiedene Namen. Da gibt es einen Doktor Gratiae, Lehrer der Gnade, es ist der heilige Augustinus, einen Doktor Eucharisticus, einen eucharistischen Lehrer, das ist Johannes Chrysostomus, einen Doktor Melifluus, einen honigfließenden Lehrer, ob seiner Lieblichkeit so genannt, wird der heilige Bernhard von Clairvaux. Es gibt einen Doktor Angelicus et Communis, einen engelgleichen und allgemeinen Lehrer, das ist Thomas von Aquin, einen Doktor Evangelicus, einen evangelischen Lehrer, das ist der heilige Antonius von Padua, und einen Doktor Seraphicus, einen seraphischen Lehrer, nämlich den heiligen Bonaventura aus dem seraphischen Orden des heiligen Franziskus. Aus der Neuzeit, also seit dem 16. Jahrhundert, ist eigentlich nur ein solcher Titel verbreitet. Der Titel Doctor Zelantissimus, das heißt eifrigster Lehrer. Und er bezieht sich auf den Heiligen, dessen Fest wir heute feiern, nämlich Alfons Maria von Liguori. Ja, sein Eifer, kann man sagen, ist geradezu ohnegleichen und er durchzieht sein ganzes Leben als ein roter Faden. In den letzten Jahrzehnten seines Lebens war er von einem schweren Gichtanfall körperlich vollkommen außer Gefecht gesetzt worden. Er konnte seinen Kopf nicht mehr heben, das Kinn war sozusagen über der Brust arretiert. Ernährung war nur noch durch einen Strohhalm möglich. Die heilige Messe zelebrierte er im Sitzen. Und dennoch war er, wie er es als junger Mann dem lieben Gott versprochen, ja mit Gelübde versprochen hatte, ohne Unterlass tätig. Niemals, so hatte er sich unter schwerer Sünde verpflichtet, wollte er auch nur die geringste Zeit ungenutzt verstreichen lassen. Und auf welche Weise war er dann in einer solchen körperlichen Befindlichkeit noch tätig? Er fasste Bücher und geistliche Schriften ab. Davon sehr vieles zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria. Aber darüber, liebe Gläubige, noch etwas später. Alfons Maria von Liguori wurde 1696 in der Nähe von Neapel geboren und sein Eifer war bereits in der Kindheit spürbar. In der strengen Ausbildung durch Privatlehrer kam er zu herausragenden Ergebnissen. Das war nicht nur Fleiß, sondern auch eine außerordentliche Begabung. Nebenbei ließ er sich zu einem hervorragenden Cembalisten ausbilden. Er war ein hervorragender Maler und als Jugendlicher schon verfasste er einen ganzen Gedichtband, der dann auch veröffentlicht wurde. Dieser aufstrebende junge Mann, der dennoch kein Streber war, schlug die juristische Laufbahn ein und ist schon mit 16 oder 17 Jahren zum Doktor beider Rechte, nämlich des weltlichen und des kirchlichen Rechtes, promoviert worden. Also ein Überflieger, der aber doch sehr bald einen harten Aufprall auf dem Boden der Wirklichkeit erleben musste. Denn nach Jahren vielgerühmter Tätigkeit als Jurist erlebte er es im Jahre 1723, dass er in einem großen und aufsehenerregenden Prozess zwischen zwei Herzögen verlor. Eine boshafte Intrige war es wohl, die mit einem Mal vor der gebildeten Welt und vor den Einflussreichen der Lächerlichkeit preisgab. Welt, ich erkenne dich jetzt. Gerichtshöfe, ihr seht mich nie wieder. So sagte er in dieser Stunde. Tagelang konnte der heilige Alfons nicht essen und nicht schlafen. So sehr traf ihn dieser Schlag. Als er dann etwas später ein Krankenhaus für unheilbar Kranke besuchte, überkam ihn plötzlich ein helles Licht und eine Stimme sprach zu ihm, wie er bezeugte: Verlass die Welt und gib dich mir. Was also von außen betrachtet wie eine Furcht als Folge der Blamage aussehen könnte, war tatsächlich ein göttlicher Ruf. Sofort zog er die Konsequenzen, das Erbrecht übertrug er an seinen Bruder, seinen Degen, das Zeichen auch seiner richterlichen Vollmacht, hängte er in der Kirche Maria vom Loskauf der Gefangenen auf, begann ein Theologiestudium, das ihn nach 3 Jahren, Jahre 1726, also als 30-Jährigen, zum Priestertum führte. Er wurde Mitglied einer Priestervereinigung und war vor allem tätig in der Ausbildung von Seelsorgern, erhielt Katechesen für das einfache Volk in Neapel und widmete sich auch mit großem Eifer dem karitativen Dienst für die Armen. In diese Zeit mag sein uns so erschütterndes Gelübde gefallen sein, niemals auch nur die geringste Zeit wissentlich und willentlich ungenutzt verstreichen zu lassen. Das, liebe Gläubige, ist eine besondere Berufung. Er sollte nach dem Willen Gottes in einer solchen Form rast- und ruhelos tätig sein. Man muss sich aber genau prüfen und es auch vor Gott abklären und mit einem Seelenführer sich besprechen, bevor man ein solches Gelübde selber ablegen würde. Im Jahre 1731 kam es dann zur Gründung seines Ordens, nämlich der Redemptoristen. Redemptio bedeutet Erlösung. Es ist der Orden des göttlichen Erlösers. Zur Hilfe kamen ihm sehr schnell die ebenfalls vom heiligen Alphons gegründeten Redemptoristinnen. Dieser Redemptoristenorden widmete sich der Volkspredigt und der Nachfolge Christi, wie der heilige Alphons selber schreibt, das Leben und die Tugenden Christi möglichst vollkommen nachzuahmen, sowohl zu ihrem eigenen Nutzen als auch zum Heile der Mitmenschen, namentlich der verlassensten, vergessenen, verachtetsten Menschen. Weil der Heilige bald schon starke gesundheitliche Probleme hatte, gab er die Leitung des Ordens in andere Hände und wurde selbst immer mehr schriftstellerisch tätig. Insgesamt hat er der Christenheit 111 Bücher oder auch kleinere Schriften geschenkt. Darunter zum Beispiel seine riesige Moraltheologie, die dazu führte, dass er zum Kirchenlehrer und auch zum Patron der Moraltheologen und der Beichtväter ernannt wurde. In dieser Moraltheologie vertritt er eine gesunde Mitte zwischen der damals unter dem Einfluss des Jansenismus noch sehr verbreiteten Überstrenge, die den Menschen Angst machte, und einem Laxismus, einer allzu großen Aufweichung der Gebote Gottes auf der anderen Seite. Obwohl also Alphons Maria von Liguri selbst sehr gewissensstreng, ja oftmals geradezu skrupulös war, dazu geneigt, sich unberechtigte Vorwürfe zu machen, konnte er doch anderen Menschen im Beichtstuhl eine große seelische Freiheit und einen herrlichen Trost schenken mit dem Blick auf die unendliche Liebe Gottes. Er verfasste auch eine Anleitung für Beichtväter und vor allem sein erfolgreichstes Buch Le Glorie di Maria, die Herrlichkeiten Mariens. Ein unglaublich weit verbreitetes und in viele Sprachen, selbstverständlich auch die deutsche Sprache, übersetztes Buch. Im Jahre 1762, also als Alphons 66 Jahre alt war, hat ihm der Papst noch ein Bistum, von unseren Begriffen aus betrachtet, ein Zwergbistum übertragen, St. Agatha de Goti, heilige Agatha von den Goten, eine Diözese in der Nähe von Neapel. Das war aber ein schweres Amt, weil es fürchterliche Missbräuche unter dem Klerus und deshalb auch einen Glaubens- und Sittenverfall im Volk gab. Der heilige Alphons bewährte sich, obwohl gesundheitlich so schwach, nach Kräften. Ein Beispiel, das vor allem den Priester tief bewegt, sei aus seiner Art und Weise, Missstände abzustellen, hier berichtet. Von einem Priester war ihm bekannt geworden, dass er in einer ungeordneten Verbindung mit einer Frau lebte, also sich beständig gegen den Zölibat verfehlte. Er ließ diesen Priester zu sich kommen. Er klopfte an die Tür, sie wurde ihm geöffnet. Da stand der Priester sah sich gegenüber in einigem Abstand seinen Bischof und auf dem Boden liegen ein Kreuz mit Korpus. Der heilige Alfons Maria sagte ihm, so, und jetzt trampel auf diesem Kreuz herum. Da sagte der Priester, nein, Exzellenz, das würde ich nie tun. Darauf der heilige Alfons, doch, du tust es unablässig mit deinem Lebenswandel. Woraufhin der Priester zur Erde fiel und unter Tränen sich bekehrte. Sein Leben war von da ab gebessert. Erst mit 79 Jahren gewährte ihm der Heilige Stuhl den Rückzug in ein Haus seines Ordens, wo er sich dann in Frieden auf den bald erwarteten Tod vorbereiten wollte, aber es wurden ihm immer noch 11 Lebensjahre geschenkt. 11 schwere Lebensjahre mit stärksten Schmerzen, unter denen er manchmal menschlich betrachtet geradezu verzweifelte. Dazu viele, viele Versuchungen. Auch Versuchungen, die man einem solch heiligen Mann vielleicht nicht zugetraut hätte. Schwere, fleischliche Versuchungen. Aber der heilige Alfons hielt seinem Herrn die Treue. Hinzu kamen auch noch die laufenden Anfechtungen durch Skrupel. Ihm kam der Gedanke, sein Leben sei unnütz gewesen, eine einzige Sünde vor Gott und er sei deshalb verloren. Stärker aber war doch seine Liebe zu Gott und sein Vertrauen. Am 1. August 1787 ist er mit beinahe 91 Jahren verstorben. Liebe Gläubige, der heilige Alfons war, wie bereits gesagt, ein glühender Marienverehrer. Noch heute ist erhalten ein Bild, das er als junger Jurist von der allerseligsten Jungfrau Maria gemalt hat. Sie ist dargestellt mit einem bezaubernd lächelnden Antlitz, die Hände vor dem Herzen als Zeichen ihrer geistlichen Sammlung und auch dafür, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt ist, verschränkt. So spielt die Gottesmutter in seinem Leben an allen wichtigen Punkten, in allen Wendesituationen eine herausragende Rolle. Nach der tiefgreifenden Krise und der Bekehrung hat er sein Schwert ja, wie gesagt, in der Kirche Maria vom Loskauf der Gefangenen aufgehängt. Der Gedanke der Redemptio, also eben des Freikaufs, des Loskaufs und damit auch schon das Programm der Redemptoristen ist von Anfang an marianisch geprägt. Maria hat sich Gott hingegeben und dadurch den empfangen, der uns, die Gefangenen, mit seinem Blut loskauft. Und auch weiterhin tritt Maria mit ihrer Fürbitte für den Loskauf, für die Erlösung der Gefangenen ein. Und so wollte Alfons sich selbst und seine Gemeinschaft Gott hingegeben wissen, um dann Gefangene befreien zu können. Später hatte er in den Bergen bei Amalfi eine Begegnung mit dem verarmten, asozialen Hirtenvolk, die ja auch religiös und sittlich verwahrlost waren. Hilfesuchend muss er sich umgeschaut haben, da fiel sein Blick auf eine Marienstatue, Königin der Apostel, die Maria mit der Heiligen Schrift in der einen Hand und auf dem anderen Arm das Jesuskind zeigt. Also das Schriftgewordene und das Fleischgewordene Wort. Und von nun an war es sein Ziel, vor allem den armen Menschen wie Maria einerseits das schriftgewordene Wort der göttlichen Wahrheit, seine Offenbarung zu bringen. Schriftnah war der heilige Alfons in seinen Werken, wie kaum ein anderer Theologe seiner Zeit. Unzählige Male führt er die Bibel an. Und andererseits das fleischgewordene Wort in den Sakramenten, insbesondere im allerheiligsten Altarsakrament. Also auch hier ist die Gottesmutter für ihn das große, das alles überstrahlende Vorbild. Die marianische Prägung seiner Verkündigung ist ganz deutlich. Inspiriert war er immer vom Titel Mater Misericordiae, Mutter der Barmherzigkeit. Und als Folge dieser Barmherzigkeit wendet er sich gegen den rigorosen Zeitgeist des Jansenismus, der versuchte, die Menschen durch Furcht und Schrecken zu bekehren. Er setzte den Akzent auf die unendliche Liebe Gottes und auch auf die Schönheit einer Freundschaft mit Jesus Christus, für die er in seinen Büchern so wunderbare und auch poetisch durchseelte Worte gefunden hat. Auch im Blick auf Maria verdient er den Titel Doctor Zelantissimus. Ja, überaus eifrig war er, die Würde, die Vorzüge, die Größe der von Gott erwählten heiligen Jungfrau beständig zu unterstreichen und hervorzuheben. In seinem kleinen Büchlein Lebensordnung eines Christen spricht er sehr konkret darüber, wie Marienverehrung aussehen soll. Und das ist sicher auch die Weise gewesen, die er selbst einhielt. Wahrscheinlich hat er noch viel mehr gemacht, als er hier den Gläubigen nahelegt. Da heißt es, wir sollen eine besondere und zärtliche Andacht zu Maria pflegen und diese in der Tat beweisen. Durch Folgendes. Unterlasse niemals morgens, wenn du aufgestanden bist und abends, bevor du zu Bett gehst, 3 Ave Maria zu Ehren der unbefleckten Reinheit der seligsten Jungfrau zu beten und sie zu bitten, dass sie dich vor aller Sünde bewahren möge. Unterlasse auch nicht, täglich etwas in einem Buche zu lesen, das von unserer lieben Frau handelt, wenn es auch nur ganz wenig wäre. Bete ferner täglich die Lauretanische Litanei und den Rosenkranz und betrachte dabei die Geheimnisse. So oft du ausgehst und nach Hause zurückkehrst, bitte die Gottesmutter mit einem Ave Maria um ihren Segen. Begrüße sie ebenso, so oft du an einem ihrer Bildnisse vorübergehst. So oft du die Uhr schlagen hörst, bete gleichfalls ein Ave Maria und sprich sodann, Jesus und Maria, ich liebe euch, lasst nicht zu, dass ich euch durch eine Sünde beleidige. Faste endlich an den Samstagen und den Vorabenden der 7 Hauptfeste der heiligsten Jungfrau und halte vor diesen Hauptfesten Novenen oder 9-tägige Andachten, in denen du jene Bußwerke üben kannst, die dir dein Beichtvater erlauben wird. Soweit diese praktischen Ratschläge des heiligen Kirchenlehrers. Vielleicht ist nicht alles für jeden ganz geeignet, aber wir erkennen, welche kraftvolle, bewundernswerte Marienverehrung, Marienliebe dieses Herz erfüllte. In fast allen seinen Büchern kommen immer wieder Gebete zur Gottesmutter vor, vor allem am Ende der Kapitel oder des ganzen Buches sozusagen als Zusammenfassung. Im Gebetsschatz, den viele von Ihnen oft in Händen haben, findet sich der wunderbare Hymnus an die Unbefleckte. Ein Gebet, das ganz gewoben ist aus den Bildern der Heiligen Schrift und aus den Aussagen der großen Kirchenväter. Eines dieser Gebete mag sich ihm in seinen schweren Leiden entrungen haben. Da schreibt er, schmerzhafte Mutter, erflehe du mir die Gnade, dass die Verdienste Christi mir zuteil werden. Ich bitte dich, erlange mir diese Huld um der Liebe deines Sohnes willen, der auf Kalvaria vor deinen Augen sein Haupt neigte und starb. Du Königin der Märtyrer, du Fürsprecherin der Sünder, eile mir stets zu Hilfe, besonders aber in der Stunde meines Todes. Amen. Und dieses Gebet, liebe Gläubige, ist ganz offensichtlich erhört worden. In seinem Sterben, wo er körperlich und auch seelisch sehr viel zu leiden hatte, hielt er in seinen Händen ein Bildnis Mariens, auf das seine Augen unablässig gerichtet waren. Plötzlich, so berichten die, die in diesem Moment anwesend waren, begann das Gesicht des Sterbenden wunderbar zu strahlen und man hatte den Eindruck, dass er mit jemandem spreche, der vor ihm stehe. Daher waren alle überzeugt, in diesem Augenblick ist ihm eine Vision der Gottesmutter geschenkt worden. Ja, liebe Marienverehrer, das ist ein einzigartiger und deshalb auch in seiner Weise unnachahmlicher Heiliger, der heilige Alfons Maria von Liguri. In manchem ist er für uns beschämend. Dieser Eifer, dieses strenge darauf achten, dass Neujahr keine Zeit verloren geht, in der nicht Gott und auch die Mutter des menschgewordenen Gottes Ehre und Verherrlichung erfahren haben. Zugleich aber ist dieser Heilige für uns erbauend und inspirierend. Ein wunderbares Vorbild in der innigen Liebe zu Maria. Nicht nur einer affektiven, das heißt gefühlshaften, sondern vor allem einer effektiven, das heißt tätigen und wirksamen Liebe zur allerseligsten Jungfrau Maria. Und deshalb rufen wir zu ihm: Heiliger Alfons, du Doctor Zelantissimus, du übereifriger, im guten Sinne verstanden, überaus eifriger Lehrer, bitte für uns. Und du, Königin der Märtyrer, mit seinen Worten, du Fürsprecherin der Sünder, eile uns stets zu Hilfe, besonders aber in der Stunde unseres Todes. Amen.